Natürlich kann auch diese mentalen Modelle auf eine Welt treffen, in der ich damit einfach nicht mehr zurechtkomme. Und das ist das, was wir gerade extrem sehen, dass wir quasi einen Mismatch haben von dem, wie ich denke, wie die Welt hat, wie die Welt auch zu funktionieren hat, wie so ein Unternehmen und all das zu funktionieren hat, gegenübergestellt von dem, wie die Welt vielleicht wirklich ist oder sie gerade auch anders funktioniert.
Herzlich willkommen zu Business Unplugged, dem Treffpunkt für Tradition und Zukunft. Mein Name ist Johannes Pohl und ich spreche mit UnternehmerInnen, GründerInnen und stillen HeldInnen des Business-Alltags, die unsere digitale Zukunft formen. Business Unplugged ist die Bühne für Visionäre der Digitalisierung und soll Brücken zwischen Startups und etablierten Unternehmen bauen. Hier erhältst du wertvolle Impulse und Inspiration. Hallo und willkommen zu Folge 89, in der es unter anderem um den Mental Model Mismatch geht, der zum Scheitern vieler AI- oder Data Science-Projekten in Unternehmen führt. Genau darüber habe ich mit Barbara Lampel, Verhaltensmathematikerin und Expertin für Datenwissenschaft und künstliche Intelligenz sowie Gründerin von Empathic Business gesprochen. Es ging um Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Kombination von Empathie und KI ergeben, sowie die Notwendigkeit, tradierte mentale Modelle zu denken und anstatt lösungsorientiert, problemorientiert an das Thema heranzugehen. Ein Gespräch, das ihr nicht verpassen solltet und bei dem ihr definitiv für eure AI-Reise wertvolle Inputs erhaltet. Bevor ich euch jetzt in die Folge entlasse, bitte nicht vergessen, den Podcast zu bewerten und weiter zu empfehlen. Herzlichen Dank und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Liebe Barbara, herzlich willkommen zu Business Unplugged. Das Vorgespräch mit dir hat schon so Lust und Laune gemacht, dass ich mich riesig freue, dass wir heute miteinander quatschen. Hallihallo.
Hallihallo und vielen lieben Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich freue mich, wie schon gesagt. Barbara, du bist Verhaltensmathematikerin und Expertin für Datenwissenschaft und künstliche Intelligenz, bist zu dem Thema auch seit den frühen 2000ern unterwegs und unterstützt seit 2014 mit deinem Unternehmen Empathic Business Unternehmen bei der Transformation im digitalen Zeitalter. Dein Fokus liegt dabei unter anderem auf den Schnittstellen von Finanzen, Psychologie und Datenwissenschaft. Manche kennen dich vielleicht nicht unter dem Namen Barbara Lampel, sondern eher unter deinem Spitznamen. Du musst schon etwas grinsen. Ja. Nämlich der Spitzname AI Babsi, der sich aus deiner Liebe zur Mode und Data und Tech entstanden ist und auch quasi zu deinem Markenzeichen geworden ist. Du nutzt ihn ja selber in deinem Post oder in deiner Öffentlichkeitsarbeit. Und ich würde mal sagen, das ist so dein Markenzeichen geworden. Ja, und so viel eigentlich auch schon zu dir in aller Kürze. Bevor wir tiefer in deine Themen einsteigen, würde ich gerne noch meine AB-Fragen mit dir durchgehen, die ich mit allen Gästen anfangs durchgehe, damit die ZuhörerInnen sich so ein Bild machen können oder vielleicht auch deine Antworten entsprechend einordnen können. Du weißt, wie es funktioniert? AB. Also als Datenwissenschaftlerin ist es relativ einfach wahrscheinlich. Du kriegst eine Frage mit zwei Antwortmöglichkeiten und du entscheidest dich für eine.
Kriege ich hin. Hoffe ich.
Bildung online oder offline?
Meistens online.
Automatisierte oder menschliche Entscheidungsfindung?
Das ist natürlich jetzt für mich eine der komplexesten Fragen. Automatisiert.
Stärkere Regulierung oder mehr Freiheiten für Unternehmen?
Mehr Freiheiten für Unternehmen.
Vollkommener Schutz persönlicher Daten oder weniger Datenschutz zur Wahrung der Sicherheit und des Wohls der Allgemeinheit?
Kommt auf den Einzelfall an, aber wir sind ziemlich drüber geschossen, also weniger.
Okay. Und last but not least, Webmeetings oder persönliche Treffen?
Dann schon das persönliche Treffen, wenn es geht.
Okay. Bei der Bildung warst du bei Offline? Wenn ich das
Online.
Jetzt? Online, Entschuldigung. Entschuldigung. Meines Terminplaners. Ja, ich meine, die Grippe, die ich hatte, schlägt noch zu. Mein Gedächtnis lässt wünschen übrig. Online, wieso online statt offline?
Für mich persönlich online, weil ich es ansonsten einfach kaum unterbekomme und also es ist einfach eine Zeitmanagementfrage. Und der wichtigste Teil ist, dass offline meistens nicht so nischig, wie ich meine Fortbildung und Bildung gerne hätte, dann häufig unterwegs ist. Also meistens sind das irgendwelche Spezialkurse, die eigentlich fast auch nur online existieren. Offline wäre cool. Ich halte auch Vorlesungen offline, um das mal so einzuordnen. Finde das mega großartig. Aber je nischiger Wissen wird, umso mehr musst du meistens auf Online-Ressourcen zurückgreifen.
Okay. Und dann bist du auf automatisierte Entscheidungsfindung gegangen statt menschlicher.
Ja.
Spannender Punkt. Wieso automatisiert?
Also wir unterstellen mal, es ist gut automatisiert. Dann ist es definitiv so ein Punkt, dass die meisten einfach ihre menschliche Entscheidungsfindung massiv überschätzen. Also ich habe Mathe und Psychologie studiert und es ist irgendwie manchmal so eine Kombi, wo man sich so denkt, so lass es doch einfach die Maschine machen. Das, glaube ich, ist hier an der Stelle besser. das ist natürlich, ist es eine Einzelfallentscheidung. Also deswegen immer so die berühmte Salzstreuer. Aber am Ende des Tages ist es so, dass wir uns massiv überschätzen, wie gut unsere Entscheidungen sind. Wer sich mal Finance-Background hat, allein die Diskussion mit Verlust und Risikoaversion und wie viel Schmarrn da den ganzen lieben Tag gelabert wird, dann ist es halt einfach so, die Mischung macht's. Aber ganz häufig würde ich mal sagen, hey, automatisiertes System teilweise echt besser, als was da manche Menschen denken, was sie da Schlaues entscheiden. Okay, ich bin auch ein Autist, also ich finde manche menschliche Entscheidung grundsätzlich ein bisschen schräg.
Okay, dann bin ich mal gespannt auf die nächsten. Frage 3 und Frage 4 war ja mehr Freiheiten für Unternehmen und du sagst auch weniger Schutz. Weniger Datenschutz. Ja.
Genau, also mehr Freiheiten für Unternehmen. Ich würde sagen, wir sind, ich finde Regulation wichtig. Ich bewege mich seit Anbeginn meiner Karriere in regulierten Märkten mit Finanzmarkt und Co. und finde Regulation sinnvoll und notwendig. Jetzt kommt das große Aber. Aber jetzt, wo wir zwischenzeitlich stehen, wo du im Prinzip einen Chief Bürokratie brauchst, um die Bürokratie in den Griff zu bekommen, also sorry, das kann es einfach echt nicht mehr sein. Ich habe in Zürich studiert und mir ist leider der legendäre Satz meines Professors Steuer. Haben wir den Dütsche hier? Und dann musst du dich natürlich outen und dann wird dir dann vor Augen geführt, wie Schweizer Steuerrecht und deutsches Steuerrecht ausschaut. Also ich würde sagen, man muss das, wie gesagt, alles mal so ein bisschen einsortieren. Aber da, wo wir gerade stehen, wir schießen ordentlich oben drüber. Und so sehe ich das auch beim Datenschutz. Datenschutz ist wahnsinnig wichtig. Aber das, was wir teilweise veranstalten, dass Datenschutz dazu führt, dass Ärzte unqualifizierte Entscheidungen treffen. Ich sage mal nur das gruselige Beispiel der Blutvergiftung, weil keine Daten hin und her geschoben werden können. Das heißt, die Blutvergiftungen und solche Sachen werden häufig nicht schnell genug identifiziert und sowas. Das kann es einfach nicht mehr sein. Also wir sind beim Datenschutz weit oben drüber geschossen. Nicht, dass er deswegen unnütz ist, aber wir führen halt Regulation gerne ad absurdum. Und das ist halt in vielen Bereichen zwischenzeitlich, besonders in Europa, aber besonders natürlich auch in Deutschland, gerade schon echt glorreich daneben.
Ich glaube, dass das auch nicht nur in der Datenwelt ist, sondern generell, dass wir uns da selber irgendwie Fesseln anlegen, die nicht notwendig wären für gewisse Themen.
Ja, und wie gesagt, das ist halt einfach, das ist irgendwo so, wie gesagt, so eine Grundregulation und viele Sachen sind einfach auch wichtig. Aber das zum Beispiel, wir haben zwar Datenschutz, aber wenn du dann überlegst, dass Datenschutz und Datensicherheit ja schon zwei Themengebiete sind, die Leute kaum auseinanderhalten können und solche Späße. Also da ist die Diskussion teilweise auch ad absurdum geführt. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen, der Mensch man sollte das Gehirn zwischen den zwei Öhrchen bitte auch nutzen. Das wäre sehr viel hilfreicher häufig.
Oder die automatisierte Entscheidungsfindung, ja. In dem Fall. du hast dann noch gesagt, persönliche Treffen, da würde ich gar nicht so jetzt näher drauf eingehen. Ich würde einfach gleich mal weitergehen, weil das, glaube ich, passt ganz gut zu dem Thema, das wir jetzt gerade besprochen haben. Im Intro habe ich ja dein Unternehmen Empathic Business auch schon genannt und ein spannender Name für ein Unternehmen, das zum Thema AI unterwegs ist, da wahrscheinlich viele die Begriffe AI und Empathie schwer miteinander kombinieren können oder irgendwie in Verbindung setzen können, kann ich mir vorstellen. Wie siehst denn du das, diese beiden Begriffe zueinander und wie ist dieser Name oder wie ist es dann überhaupt auch zu diesem Namen gekommen?
Okay, also grundsätzlich fängt das Ganze ein bisschen früher an. Ich habe davor schon eine Unternehmensberatung gehabt, wo wir im Prinzip das Gleiche gemacht haben. Aber manchmal hat man so Kunden, die nicht zahlen, da muss man was Neues machen. Und damit hatte ich das, habe ich dann eine gute Chance genutzt und gedacht, ich denke Geschäftsmodell neu. Und dieses denke Geschäftsmodell neu hat dann quasi dazu geführt, dass ich entschieden habe, ich möchte diese Kombination, wie so auch Verhaltensmathematikerin, stärker in Zusammenhang setzen. Ich habe mich sehr frühzeitig in meiner Karriere auf menschliche Daten spezialisiert und das quasi, was wir heute ja auch mit den unstrukturierten Daten haben, dem Chaosfaktor, der dadurch entsteht, weil der Mensch halt an sich einfach nicht so ein rationales Entscheidungstierchen ist, was wir hatten es ja gerade schon davon. Und die Empathie ist etwas, was wir häufig auch falsch einschätzen, weil wir ja schon gar nicht wissen, dass es zwei Arten oder eigentlich drei Arten von Empathie gibt. Also kognitive, emotionale und dann haben wir noch so soziale und Gruppenempathie. Und so diese Kombination auch aus den Erfahrungen von vielen, vielen Projekten, woran scheiterst du in Projekten, dann ist es immer so, du scheiterst, seit Anbeginn meiner Karriere bin ich nie an den Daten, nie an der Mathe, nie am Computer gescheitert, nie. Ja, es war vielleicht Aufwand, wir mussten was Neues basteln, außen rum arbeiten, aber das war nie der Grund, wenn irgendwas richtig gegen die Wand gelaufen ist. Richtig gegen die Wand gelaufen ist es immer der menschliche Faktor, der einfach an allen Ecken und Enden unterschätzt wird. Und das wollte ich stärker zum Ausdruck bringen, weil, ich meine, ich habe ja schon gerade gesagt, die automatisierte Entscheidung finde ich irgendwie ganz cool. Und dann kommt die Tante um die Ecke und sagt, sie macht Empathic Business. Wie widerspricht sich das dann? Naja, es widerspricht sich gar nicht, wenn es sauber gemacht ist. Und das wollte ich halt stärker auch in diesem Kunstbegriff quasi ausdrücken. Und ein bisschen war es natürlich auch ein bisschen ein Glaskugelmoment, weil ich habe sehr frühzeitig mal gesagt, einer der Schritte, die wir sehen werden, ist, wenn wir an den Punkt kommen, dass KI generierend beziehungsweise menschlich interagierend stärker ist, als wir das aus einem alten Eliza-Chatbot aus den 60er Jahren kennen, dann werden wir sehen, dass diese Maschinen kognitive Empathie haben. Und das war sozusagen mein letzter Glaskugel. Dachte, ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz witziger Move, das so rumzumachen, dass ich dann recht hatte, war da noch ganz nice obendrauf. Aber so kommt dieser Kunstname zustande.
Also für dich ist das Thema, wir werden dann nachher auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, aber vor allem der Mensch, wenn wir jetzt zum Thema AI unterwegs sind oder Daten etc., ist eigentlich so der kritische Punkt, den man im Griff haben muss, um erfolgreich zu sein.
Definitiv, definitiv. Es ist einfach, es wird massiv unterschätzt, auch in den letzten 2,5 Jahren, in denen wir waren, wo alle ohne, mit und ohne fachlichen Hintergrund irgendwelche Modelle diskutiert haben und du sitzt da so und denkst dir so, Herzlein, diese Modelldiskussion können wir uns völlig sparen, das wird hier noch nicht mal umgesetzt werden, aber jetzt haben wir darüber diskutiert, dass das Modell schön ist, aber passt das zu euren Daten? Hat sich diese Frage irgendjemand mal gestellt? Jetzt wieder hier nicht mit komischen Fragen. Also ja, das ist halt genau das, was komplett unterschätzt wird.
Jetzt komme ich gleich auf den Begriff, den ich so spannend finde, den wir im Vorgespräch nämlich hatten. Das sogenannte Mental Model Mismatch. Ja. Ist das genau das, wovon du jetzt sprichst? Kannst du das vielleicht den Zuhörerinnen mal erklären? Was steckt denn da dahinter?
Also mentale Modelle oder Mental Models sind Dinge, falls jemand Kahneman gelesen hat, großartiger Buch, großartiger Professor, schnelles und langsames Denken. Wir arbeiten mit sogenannten mentalen Modellen in unserem Kopf, sowohl bei langen als auch beim kurzen Denken. Also in beiden Varianten haben wir sogenannte mentale Modelle, Weltmodelle, wie die Welt funktionieren hat. Das hat mit vielen Dingen zu tun, aber das sind mentale Modelle. Diese mentalen Modelle, mit denen kommen wir in Teilen auch die Welt, wir werden sozialisiert damit, aber auch Unternehmen haben diese mentalen Modelle, das heißt eine Führungskraft hat ein bestimmtes mentales Modell, wie die Welt zu funktionieren hat, häufig bedingt durch ihre Ausbildung und je länger jemand im Job ist, umso stabiler werden diese mentalen Modelle. Und diese mentalen Modelle müssen nicht unbedingt immer zu meinem Gegenüber passen. Das führt dann zu Beziehungsdiskussionen vielleicht. Aber natürlich kann auch diese mentalen Modelle auf eine Welt treffen, in der ich damit einfach nicht mehr zurechtkomme. Und das ist das, was wir gerade extrem sehen, dass wir quasi einen Mismatch haben von dem, wie ich denke, wie die Welt hat, wie die Welt auch zu funktionieren hat, wie so ein Unternehmen und all das zu funktionieren hat, gegenübergestellt von dem, wie die Welt vielleicht wirklich ist oder sie gerade auch anders funktioniert. Und das ist der Begriff hinter diesem sozusagen so ein Mismatch, weil ich halt dann quasi den Apfel mit der Orange vereinigen will, wobei in dem Fall will ich, glaube ich, den Apfel eher mit irgendwie dem Hammer zusammenbringen. Und das passt halt vorne und hinten nicht zusammen. Und jetzt ist das Gemeine an Mental Model Mismatches, das ist mir ja nicht wirklich bewusst. Es gibt ja diesen witzigen Begriff der unbewussten Inkompetenz. Ich weiß ja nicht, was ich nicht weiß. Und das spielt quasi da sehr krass rein, insbesondere wenn ich eventuell, was ja die meisten auch sind, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten erfolgreich mit diesem mentalen Modell war, den Schalter umzulegen, dass das daran liegt und jetzt was anderes funktionieren muss, das ist halt einfach relativ komplex.
Dann lass uns da mal tiefer einsteigen. Ich finde das sehr spannend. Du hast schon gesagt, viele waren erfolgreich und es ist ja auch so ein mentales Modell, verfestigt sich, je länger man dann in der Arbeitswelt ist oder auch erfolgreich ist. Da sagt man, oh, es funktioniert ja, muss ja jetzt auch funktionieren. Was ist jetzt, wenn wir über das Thema AI oder Daten sprechen, was muss sich ändern? Was passt nicht da dazu? Was passt aus unseren mentalen Modellen, die wir aus der Vergangenheit kennen? Wo ist da der Mismatch? Kannst du das konkret machen, dass man das nochmal versteht?
Genau. Nehmen wir so ein ganz schönes Beispiel, insbesondere der deutschsprachige Raum, ist jetzt egal, ob Österreich, Deutsch oder Schweiz. Wir stehen ja viel für so eine, ja Moment, kommt gleich, für so eine Ingenieurswissenschaft. Also für eine sehr, also wenn der Stuttgarter den Draht nicht mehr fein genug bekommt, dann schickt er nach Zürich so ungefähr. Ja? Also das ist so, wir sind ja alle so sehr geprägt aus so einer Maschinenbau-Ingenieurswissenschaftswelt. Wo es sehr, sehr genau zugeht. Also ich komme so aus einem Luftfahrthaushalt. Also Mühabweichungen sind was ich sehr früh am Küchentisch gelernt habe, ohne so richtig zu wissen, was jetzt Müh. Das heißt, wir kommen aus dieser Welt. In einer ingenieursdenkenden Welt geht es um Optimierung des letzten Mühs. Da geht es nicht mehr nur um 100%, da geht es quasi um Exaktheiten par excellence. So, jetzt kommen die Daten um die Ecke, die eine Wahrscheinlichkeitsrechnung in selbst sind. Und sehr früh in meiner Karriere war immer so dieses, ja, dann müssen wir das Modell auf 100% optimieren. Wie soll ich jetzt ein Wahrscheinlichkeitsmodell auf 100% optimieren? Das funktioniert ja von vorne bis hinten nicht. Das war aber bisher immer, und meine ganze Karriere war ja bis so 2023 die Nische in der Nische und kein Mensch hat sich wirklich dafür interessiert, was ich so den ganzen Tag tue oder wir hier so tun. Und dann sind jetzt alle in diese Welt hineingeworfen von Gen-AI-Anwendungen, die natürlich voll wahrscheinlichkeitsgetrieben sind, Wahrscheinlichkeiten mit Wahrscheinlichkeiten multiplizieren. Und das passt halt vorne und hinten immer zusammen zu unserem, aber es muss 100% akkurat sein. Okay, 99,9% nehmen wir auch. Das ist so ein kleines Beispiel davon, wo die zwei Welten massiv aufeinander prallen. Also quasi der Ingenieur diskutiert über die Halluzination, dass die komische AI da irgendwas erfunden hat. Und dann sitzt du halt in einem Riesendesaster, weil, naja, was denn jetzt? Wer von beiden? Gibt's jetzt einen richtig? Gibt's einen falsch? Ist jetzt alles schlimm? Und das ist ein Beispiel für ein Mental Model Mismatch.
Also es geht mehr, es muss mehr Richtung Try and Error gehen. Zukünftig.
Es muss zum Beispiel ganz klar gegen Try and Error gehen und es muss ein anderes Verständnis geben und die zwei großen Probleme sind deterministisch. Deterministische Entscheidungen und lineares Denken. Das funktioniert in Data on AI halt einfach nicht. Also die einfachste Variante, ob du rausfinden kannst, also alle, die sich jetzt mal fragen, wird unser AI-Dingsbums erfolgreich werden? Sobald du jetzt hörst, AI-Projekt, weißt du schon, das ist angezündet. Kann nicht erfolgreich werden, weil AI und Data ist kein Projekt, es ist immer Prozess. Also alleine dadurch, dass der falsche Begriff für was verwendet wird, weißt du schon, das vergiss es, das wird nie umgesetzt werden. Das wird nie auf dem Level ankommen, wo es sein sollte.
Kannst du das da nochmal tiefer einsteigen, wieso es jetzt kein Projekt ist, sondern ein Prozess ist?
Also grundsätzlich ist, wenn AI ein Projekt wäre, dann wäre es linear. Dann würde es ein Startdatum geben, wir machen jetzt mal, dann sind wir fertig. So, dann ist das AI-Ding ausgerollt. Das hausinterne XY-GPT. Ja. Das ist totaler Schmarrn. So funktioniert Data on AI erst recht nicht. Das heißt, wenn das Modell einmal fertig ist, dann ist es nicht fertig. Es ist nie fertig. Es kann kaputt gehen, ohne übrigens, dass jemand was falsch gemacht hat. Das ist das Allerskurrilste. Modelle müssen abgedatet werden. Es muss weiterentwickelt werden. Es muss allen Ernstes wie so ein Tamagotchi oder wie so ein Kind am Leben gehalten werden, Kinder. Wenn ich jetzt in einem konkreten Enddatum denke, dann habe ich ein Projekt. Und dann fliegt es mir halt absehbarer Zeit um die Ohren. Damit muss es ein Prozess sein, weil es kontinuierlich weiter, zirkulär weiterentwickelt. Und wie gesagt, es muss noch nicht mal weiterentwickelt werden. Allein um es maintainen zu können, muss es als Prozess gedacht werden.
Das ist, glaube ich, relativ klar jetzt rübergekommen. Wenn du jetzt in so einen Prozess reingehst oder sagst, ich mache jetzt so ein, ich möchte jetzt nicht Projekt sagen.
Ist schon okay, wir dürfen das jetzt schon noch, aber wie gesagt.
Aber wenn ich sage, ich möchte mich mit dem Thema beschäftigen in meinem Unternehmen, ja, wie geht man aus deiner Sicht am besten dann vor? Ich meine, in Prozessen zu denken, ich liebe es, in Prozessen zu denken, ja. Aber was muss das C-Level da machen? Oder wie setzt man es am besten auf, dass man sagt, so kann es erfolgreich werden?
Die größte Herausforderung für C-Level ist definitiv, dass die Hürde 1 ist, und das ist definitiv einer der größten Mental-Model-Mismatches, die wir so haben. Denn Führung ist lösungsorientiert, Data on AI ist problemorientiert. So. Und ich finde es immer wieder großartig, wenn ich ein Keynote oder sowas halte, besonders im HR-Umfeld. Und dann ist ja so lösungsfokussiert sein, das ist ja so ein Mantra, das HR. Und dann gucken die mich alle völlig entsetzt an, was machen wir denn jetzt mit unseren Mitarbeitenden, dass wir die jetzt irgendwie umschulen müssen. Herzlich willkommen in der Welt von Data und AI. Es geht um den Problemfokus, nicht um den Lösungsfokus. Und da fängt schon an. Wir haben Modelle, also ich bin ja alt, das bin ich natürlich ein CRISP-DM-CRISP-ML, also Cross-Industry Standard for Process für Data Mining oder Machine Learning. Das ist ein zirkuläres Modell aus den 90er Jahren, was klassisch anfängt mit Business und Data Understanding. Und im Business Understanding und Data Understanding, besonders im Business Understanding, geht es einfach darum, einfach mehr Fragen zu stellen, als Antworten zu liefern. Das ist auch so ein klassischer Move der Mathematik. Viele Mathematiker, wir sind darauf trainiert. Wir müssen mehr Fragen stellen, als Lösungen finden. Denn am Ende des Tages ist die Lösung, ich kann eine Lösung zu jeglichen Problemen bauen, aber wenn ich das Problem nicht verstanden habe. Und da ist wirklich der große, große Knackpunkt. Auch aktuell ist immer so die Frage, ja, wo führen wir denn jetzt KI ein? Was? Also nach dem Motto, wähle wahllos, schmeiße alles in, wir hatten ja gerade Weihnachten, Wünsche ans Christkindl, schmeiß mal alle Wünsche mal in einen Topf rein und dann ziehen wir und da führen wir jetzt KI ein. Okay, das wird genau so laufen, wie das nicht läuft. Der MVP-Friedhof, die verbrannte Kohle. Weil die Frage am Anfang, ja, welche Probleme, wo hakt's denn, was wollen wir denn überhaupt lösen und was können wir nämlich dann damit lösen, halt nicht gestellt wird. Da fängt's halt oben schon an und dieses Idee, ich muss mehr Fragen stellen und muss das auch wirklich zulassen, das ist halt für Führungskräfte anstrengend, die ja eine Lösung haben wollen, gerne gestern. Und dann kommt natürlich das dreckige Geheimnis des Prozesses dazu. Reden wir über Unternehmen, die größer sind und wirklich in dieser Welt ankommen wollen, dann ist Data on AI kein 3-Monats-Ding. Also so ein schönes Data-Mesh, das geht halt schon mal 6 Jahre, vielleicht auch 10 Jahre, weil das eine grundsätzliche Veränderung von tiefen, tiefen Prozessen in einem Unternehmen sind. Und das wollen sie jetzt, also hat noch keiner geklatscht, wenn ich um die Ecke gekommen bin, so, wir sehen uns übrigens in Abständen länger, die nächsten paar Jahre.
Aber das bedeutet ja, dass es eigentlich mehr so Richtung Mitarbeiter, ja, auch so ein Coaching ist. Also ich denke, komme jetzt aus der Lean-Welt, ja, und das ist das Coaching-Cutter, wo ich auch ganz bewusst Fragen stelle und wo es da auch ganz stark ums, wenn man dann ins Improvement-Cutter geht, auch in dieses Experimentieren reingeht, geht es genau in diese Richtung, zu sagen, ich stelle die Frage, hast du als Mitarbeiter eigentlich schon das Problem verstanden oder haben wir es verstanden und was probieren wir als nächstes, um dafür das vielleicht zu lösen?
Ja, wobei sogar noch einen Schritt minus eins vorher. Was für Probleme haben wir denn hier überhaupt? Was haben wir für reale Probleme? Welche Fragen nerven uns wirklich? Und können wir die, weil am Ende des Tages gilt es heutzutage, wir könnten eigentlich schon fast alles lösen. Also mit den Tools, die wir haben, können wir fast alles schon lösen und fast alles ist machbar. Es gibt ein paar Sachen, wo du sagst, so, das ist vielleicht teuer, das ist noch zu aufwendig in der Exekution, aber es kommt an einem ganz anderen Step, dass man sagt, nein, das machen wir jetzt noch nicht. Und diese Fragen, diese Vielfalt, also immer, wenn ich dann quasi alle challenge, okay, ihr habt jetzt 15 Minuten Zeit, schreibt mal 30 Fragen runter, daran scheitern die Leute. Diese Kunst, die gute Frage, die dämliche Frage zu stellen, bevor wir überhaupt bei einem Problem sind, da knackt's. Und dann habe ich genau halt, dass ich im Prinzip auch Klassiker einen Prozess anfange zu digitalisieren und einen Prozess dann mit irgendwie Gen AI und jetzt noch mit Agents zu bauen, was von vornherein Bullshit gewesen ist, weil ich den ganzen Prozess hätte neu denken können und damit einfach wirklich mal lean geworden wäre. Nee, nix da. Aber das scheitert, wie gesagt, an Schritt minus eins und nicht, weil irgendjemand was falsch gemacht hat. Und da aus der Nummer kommst du in Data halt nicht sauber raus, wenn du nicht bereit bist, diesen ersten Schritt mit mehr Fragen als Antworten zu liefern.
Jetzt stelle ich mir eine Frage. Wenn ich jetzt im C-Level bin und sage, okay, gut, ich muss umdenken, ja, bedeutet das, muss ich komplett mein Mental Model aufgeben oder nur zum Thema AI? Ich meine, das wird ja wahrscheinlich auch so ein Thema sein, wo du sagst, ja,
Das kommt extrem darauf an. Normalerweise, je tiefer wir im Prozess sind, umso mehr greifen die klassischen mentalen Modelle, was Erfolg, was Exekution angeht, eigentlich schon immer. Also das ist aber, es ist halt später im Prozess. Ja, es kann sein, je nachdem, wie transformativ, wie change-lastig, so diese ganzen schönen Schlagwortbegriffe, ein Unternehmen unterwegs ist oder wie resistent es dagegen ist, dass es eventuell komplett neu. Das ist sicherlich eine der größten Herausforderungen, weil diese Unternehmen sehen wir natürlich jetzt zwischenzeitlich auch. Da, wo ich ursprünglich herkomme, da war natürlich mindestens immer ein Teilbereich oder auch ein Teilbereich des Unternehmens immer schon in mega, komm, lass uns verändern und lass uns draufhauen und lass uns lieber neu denken. Wir haben auch Unternehmen, wo man sagen muss, realistisch ist es extrem hart, weil komplett neu gedacht werden muss, komplett neu mental etabliert werden muss. Das Modell muss, was vor 10 Jahren funktioniert hat oder selbst bis vor 3 Monaten, kann einfach nicht mehr funktionieren. Die gibt's leider auch. Das ist auch sicherlich die Unternehmen, die in der größten Gefahr sind, in dem aktuellen Geschwindigkeit, die wir in Data und AI sehen, einfach auch überrollt zu werden. Also, dass die dann halt auch einfach im Zweifelsfall nicht mehr da sind.
Wie gehst du dann da bei deinen Projekten eigentlich vor? Weil ich kann mir vorstellen, du bist ja in vielen großen Unternehmen unterwegs und die im C-Level, die haben ja auch schon einen gewissen, sind ja überzeugt von sich selber, ja, sehr stark. Und dann zu sagen, okay, meine Herrschaften, ist alles schön und gut, was ihr bisher gemacht habt, aber damit wird's nicht weitergehen. Ja, also wie kriegt man diesen Change hin? Ja, also ich meine, das ist ja ein Prozess, ja, wo ich sage, okay, pass auf, wie machst du das, dass die überhaupt auf diese Reise starten und zwar auch in die richtige Richtung laufen? Ich meine, die können mal links und rechts abbiegen und sagen, aber ungefähr, ja, geht's in die richtige Richtung. Wie kriegst du die geknackt als Beraterin?
Erstmal mit viel Fingerspitzengefühl und auch der ganz klaren Ansage, sie sind ja bisher nicht falsch unterwegs gewesen. Ich bin niemand, der sagt, so, du hast es die letzten 20 Jahre falsch und hast Schmarrn gemacht. Es ist halt einfach so, dieses Gemeine ist, das Wissen sich überholt, dass es halt quasi am Ende irgendwie so ein Überlebenszyklus ist teilweise sein kann. Adam Grant hat das ja quasi Unlearning und Unthinking genannt. Das ist genau dieses. Also ich komme sicherlich nicht mit, auch ich bin sehr, sehr direkt und das mögen die auch alle, die wissen auch genau, was sie sich da einlassen. Aber ich bin nie jemanden, der jemand A persönlich angreifen würde, sagen so, du bist jetzt hier auf dem Holzweg, wie kannst du nur so dumm sein, weil das ist überhaupt völliger Schwachsinn. Sondern es ist eher ein Türaufstoßen nach dem Motto, hey, was dich bis heute, und das ist denen ja nicht neu, was dich bis heute erfolgreich gemacht hat, muss nicht unbedingt morgen noch funktionieren. Und das ist etwas, was viele Leute nachvollziehen können. Und dann musst du halt diese Tür vorsichtig aufmachen, wo du sagst so, okay, lass uns mal so ein bisschen in die Zukunft gucken. Wie würde denn so eine Zukunft ausschauen? Was wäre denn eigentlich wirklich das, was cool wäre? Was ihr euch vielleicht auch schon mal vor 3, 4, 5 oder vor 10 Jahren überlegt habt, was eine coole Zukunft wäre, weil diese Visionen gibt es im Normalfall. Und dann, da findest du eigentlich immer irgendwas mit so, oh, was cool wäre, wenn wir endlich mal so besser voraussagen könnten, wie unser Kundenverhalten wäre oder unsere aus dem Drama der Conversion von 3% rauskommen würden. Also ich komme ja meistens über die Marketing-Sales-Seite. Oder wenn wir endlich mal unsere Ausschussquoten anders in den Griff bekommen würden oder solche Geschichten. Normalerweise gibt es diese Variante, wo jemand sehr frühzeitig mal überlegt hat, das wäre cool und das würde auch unser Geschäftsmodell verändern. Und wenn du diesen Punkt gefunden hast, dann kannst du quasi mit der Data- und Tech-Seite um die Ecke kommen und sagen so, hey, coole Sache, das kriegen wir bereits hin und das wären die notwendigen Steps. Und dann kriegst du sie eigentlich in diese Welt hineingedacht mit, okay, wie funktioniert eigentlich Unternehmen? Wie können wir funktionieren? Und das ist so dieser Punkt, an den sie normalerweise kommen müssen, alle, Ausnahmen bestätigen die Regel, Hauptsache die Mehrheit, wie kommen wir eigentlich damit klar, dass die Welt und jetzt halt auch noch schneller als sich quasi konstant verändert, KI, AI, was auch immer wir das Kind auch mal nennen wollen, verändert sich konstant, geopolitisch ständig, wir sind ja von einer Krisenwelt in der anderen, aber wie bleiben wir eigentlich transformativ stabil, was können wir eigentlich tun? Und dann kriegst du sie, weil am Ende des Tages sind sie eigentlich alle kleine Control-Freaks. Und das ist auch das, was ich sowohl meinen Studenten als auch allen unseren Kunden am Ende des Tages sage, du willst in einer Welt, die nicht kontrollierbar ist, über deinen eigenen Drama, Schrott, Scheiß, die höchstmögliche Kontrolle haben. Und das ist das, wo die meisten dann anfangen zu verstehen, dass Kontrolle eigentlich immer noch da ist, sie muss nur anders gedacht werden und das gibt Stabilität und Sicherheit. Und so kriegst du sie nach und nach in dieses, das ist eigentlich ganz cool. Könnten wir mal machen. Aber Fingerspitzengefühl ist zu empfehlen.
Ja, ich glaube, also ich bin ja auch immer wieder in der Restrukturierung unterwegs und dann wird dann halt auch immer manchmal zack, 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 wir müssen dieses und jenes machen und wenn es dann nicht passt, wird gleich wieder nach links gedreht und zurückgedreht. Ich kann mir vorstellen, dass da auch ein langer Atem notwendig ist, weil es wird Rückschläge geben. Ja?
Also Rückschläge wird es immer und überall geben, das geht gar nicht anders. Und ich sage mal lieber voll allen, ihr habt hier mit Mathe zu tun und das macht das Leben manchmal ein bisschen leichter, weil AI ist Mathe in Code. Punkt. Nichts anderes ist es. Und die Mathe ist halt einfach, ich kann die Mathematik teilweise nicht ändern. Ja, ich kann eine andere Codesprache nehmen, aber 5 plus 3 ist 8, nicht 18. Und wenn das haut halt einfach nicht hin. Marketing und Legal sehen das teilweise anders. Sales sowieso. Das ist okay. Aber du musst halt eben, du musst mit diesen Grenzen irgendwo leben. Und damit kriegst du sie dann schon irgendwo so, es ist ja auch kein richtiges Scheitern, aber manchmal müssen Sachen gerechnet werden, um dann festzustellen, sie funktionieren nicht. Und ja, das ist für die Firmen extrem tricky. Wenn sie noch nie, und das merke ich jetzt, wir haben halt, wie gesagt, in den letzten 2 Jahren, 2,5 Jahren massiv andere Kunden auch betreut, die haben bisher mit diesem Machine Learning, Deep Learning, mit dieser ganzen Welt wenig, wenig zu tun gehabt. Und dann so, ja, wie jetzt, was habt ihr dann gemacht? Wir haben es gerechnet, aber das Modell passt nicht zu den Daten. Wir müssen nochmal von vorne anfangen. Ja, wie jetzt? Ja, was soll ich denn jetzt machen? Also, ja, können Sie nicht? Nein, ich kann auch nicht die Hand auf die Daten drauflegen und magisch sagen, hier werden wir, okay, ich kann sagen, dass wir ein Supervised oder ein Unsupervised oder ein Reinforcement Learning nehmen, aber ich weiß noch nicht so genau, welches Modell da jetzt wirklich passt. Wie? Das ist manchmal, mit Humor verbunden.
Glaskugel wieder auspacken und ein bisschen ruppeln.
Habe Glaskugel am Schreibtisch, habe vor Jahren mal eine Glaskugel von einem Kunden geschenkt bekommen. Das ist sehr hilfreich.
Sehr gut. Wenn wir jetzt beim C-Level waren, das C-Level sind die einen, es ist alles schön und gut, dass die dann sagen, okay, wir machen es. Wie du auch schon gesagt hast, das größte Manko würde ich jetzt nicht sagen, oder das größte Hindernis für den Erfolg ist immer der menschliche Faktor. Ja. Und der C-Level ist das eine, sag ich mal, okay, den können wir jetzt ausschalten, den Faktor irgendwie.
Machen Sie mal, Frau Lampel. Und schon ist das C-Level ausgeschaltet. Ja, okay, kriegen wir hin.
Also, Haken dran, ja. Nee, aber wenn es dann großen Unternehmen, du hast ja mehrere hunderttausende Mitarbeiter, wie auch immer,
ja, wir machen schon alles von 50 bis, aber ja, es wird teilweise schon sehr groß, zugegebenermaßen, ja.
Ja, selbst bei 50, ja. Ich meine, das C-Level ist hoffentlich nicht so groß. Kann man dann noch mit dem normalen Change Management rangehen, oder?
Ich sage an der Stelle immer, es kommt drauf an, weil Change Management ist ja ein sehr weiter Begriff. Und es gibt Firmen, die haben Change Management, was auch changebar ist. Und es gibt die, die selbst statisch im Change Management sind. Dann wird es schwierig. Also es gibt ja sehr, no joke, habe ich schon gesehen, dann sitzt der Change Manager dir gegenüber und sowas Fixiertes hast du einfach noch nie gesehen, weil der Change Management Prozess nicht angepasst werden konnte. Da war ich dann zugegebenermaßen ein bisschen raus.
Hilft kein Fingerspitzengefühl mehr.
Nee, also da sitzt du dann schon irgendwann im Meeting noch und denkst du so, okay, also das Problem, beim ersten Mal denkst du, das Problem hatte ich noch nicht, beim zweiten Mal denkst du, das kennen wir schon, beim dritten Mal, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Wir sind hier schiefgegangen, wie kommt denn diese Position auf dieses Jobbeschreibung? Nein, also ich würde sagen, dass die meisten, es ist eine Change-Herausforderung, es gibt unterschiedlichste Change-Theorien. Ich bin natürlich, klar, wer das gemacht hat, ich bin natürlich ein großer Liebhaber der Theory U. Komisch, wer dafür irgendwie sogar in den USA war, der wird die natürlich mögen. Aber am Ende des Tages ist es meistens eher auch, wie gesagt, man sieht viel in 20 Jahren Berufserfahrung, aber am Ende des Tages ist, wie viel Flexibilität ist im Change Management und wie sehr ist Change Management ein strukturierter Abhack-Checklisten-Prozess. Habe ich einen Abhaken-Checklisten-Prozess, laufe ich natürlich ins Drama, habe ich Change Management als das, was es ist, ich nehme alle mit, ich hole alle ab, dann ist das schon ganz sauber. Der tricky Point ist, dass wir eine zusätzliche Ebene im Change Management rund, wenn es um Data und AI geht, hat, und das ist eine stärkere Bildungskomponente. Denn ich habe vorher schon mal gesagt, wir waren früher so eine Nische in der Nische in der Nische. Also von uns gibt es einfach auch eigentlich gar nicht so viele, aber seit 2023 habe ich ganz viele neue Kollegen und Kolleginnen. Das ist cool. Führt auch zu dem einen oder anderen interessanten LinkedIn-Post, wer mir da folgt. Aber diese Ebene, und das ist nicht in jedem Change-Prozess vorhanden, dass Bildung und Fortbildung, also Stichwort Data und AI Literacy, extrem entscheidend sind, weil ansonsten kann ich den Change-Prozess nicht verankern. Ich muss also da, das ist, wie gesagt, das kommt das Unternehmen drauf an, das ist manchmal, ist das Teil vom Change, manchmal ist das nicht Teil vom Change. Da sieht man so über die Jahre alles. Aber mir ist einfach nur wichtig, Bildung ist und muss Teil dieses Veränderungsprozesses sein.
Wie viel geht man da in Vorleistung aus deiner Sicht am besten, bevor man dann wirklich startet mit dem restlichen Prozess?
Im Prinzip zurück zu parallel und zirkulär. Also das kannst du machen wie ein Dachdecker. Es ist wirklich, Data und AI ist wirklich parallel und zirkulär. Je früher, umso besser und je mehr parallel abholen und offensichtlich und transparent machen, umso besser. Also Transparenz in diesen Sachen ist extrem, extrem relevant, besonders wenn du in einem Unternehmen oder in einer, auch grundsätzlich im Deutschsprachigen, wo jetzt ja nicht unbedingt eine hohe Technik, Data, AI-Affinität von intrinsisch vorliegt, umso wichtiger. Weil da ja viel, viel inneres Ressentiment dahinter steckt. Früher ist besser als später, aber am Ende des Tages Hauptsache machen. Ich bin da nicht dogmatisch.
Wäre ich jetzt auch nicht. Was ich immer spannend finde, ist, ich meine, es ist ja auch ein Thema, ist ja wurscht, ob AI oder ein anderes Thema, das man einführt. Das habe ich schon des Öfteren erwähnt im Podcast. Gefühlt reden immer alle drüber, wie wichtig es ist, aber keiner macht es im Unternehmen nachher. Ja, und wundert sich dann, dass gegen die Wand fährt. Ja?
Und, Klassiker.
Genau. Und wie kriegt man das am geschicktesten gewuppt? Auf C-Level einprügeln und sagen, du musst.
Ich bin da meistens, bin ich da eigentlich relativ, da werde ich dann drastisch. Meistens habe ich dann schon so eine Ebene erreicht mit meinen Damen und Herren am Tisch. Meistens ja mehr Jungs als alles andere. Ich muss nur zugeben, wir sind häufig die fixen. Das heißt, wir kommen häufig rein, da bauen wir nicht zum ersten, sondern zum 38. Mal. Also wir sind so ein bisschen so Last Frontier. Das ist Fluch und Segen zugleich. Fluch, weil du echt denkst, so, das hätten wir auch schon vor 10 Jahren machen können, ist aber auch egal. Segen deswegen, weil wir, und ich sehr pedantisch bin, mir anzugucken, was davor gemacht ist. Ich will nicht das Rad neu erfinden, dafür bin ich überhaupt nicht intelligent genug. Das heißt, ich baue sehr stark auf dem auf, was schon gemacht ist. Und ich sage immer, am Ende des Tages ist mein Job, Erfolge reproduzieren. Und dafür muss ich die Erfolge identifizieren und dafür muss ich sauber wissen, wo ich falsch abgebogen bin. Und wenn ich die Hood aufmache, dann ist es natürlich Mathe, Data, Code, sonst irgendwas, alles schön und gut. Aber wenn ich ein groß angelegtes Data-AI-Projekt sehe, was A, schon wirklich gedacht wird als Projekt mit einem Enddatum und B, keinen Change-Manager und Projektleiterin oder Leiter drin hat, dann kann ich gleich sagen, das können wir jetzt lassen. Und dann mache ich normalerweise eine sehr klassische Rechnung auf und was haben wir schon an Kohle verbrannt, was hat uns das an nicht gemachten Umsatz und Opportunitätskosten gekostet versus wir würden es jetzt richtig machen. Und normalerweise spätestens dann irgendwie, also der CFO oder die Finanzvorständinnen und Vorstände finde ich am Anfang immer doof und dann wären wir normalerweise Best Buddies. Vielleicht auch was so zusammen, dass ich theoretisch von der Ausbildung eigentlich ein CFO wäre. Weil dann natürlich klar wird, Moment mal, ich kann das zahlenmäßig auch abbilden. Und das ist halt, finde ich, eine der Aufgaben, die insbesondere für so die klassischen Berater auf dem Niveau, wo auch ich unterwegs bin, wir müssen uns ja eine Transparenz erzeugen in alle Bereiche. Das heißt, ich muss es für Finance offensichtlich machen, ich muss es für HR offensichtlich machen. Und so sehen wir auch unseren Job immer. Und wir können im Normalfall schon sehr klar sagen, okay, pass auf, weil ihr das nicht macht, wenn ihr den Fehler nochmal reproduziert, dann schreiben wir das jetzt runter, aber es passiert nicht einfach, dass sich das dann so verändert. Und normalerweise hast du dann, wie gesagt, bedingt Normalfall auch durch den Schmerz, dass es davor zwischen ein und x Mal schon schief gegangen ist, dass man sich denkt, okay, vielleicht denken wir es jetzt dann doch nochmal neu. Wie gesagt, Fluch und Segen, wenn du die Instanz bist, die zum spät im Prozess nochmal aufschlägt.
Naja, kenne ich. Ich bin auch da. Ich sage auch, entweder wollt ihr es jetzt oder wir gehen jetzt schön Abendessen und ihr spart euch nachher die Kohle
genau.
Für mich.
Und da muss man halt manchmal auch einfach sagen, lass uns das jetzt hier abbrechen. Wir gehen ins Schick essen und dann sprechen wir uns. Ich habe da auch noch so andere Karten. Ich sage immer so, ich habe einen sehr guten, liebevollen, netten Freund von mir, haben eine Insolvenzkanzlei. Soll ich einen Kontakt herstellen? naja, wer einen komischen Spitznamen wie AI Babsi hat, darf sich auch manchmal sehr weit aus dem Fenster
lehnen. Sehr schön. Nee, cool. Finde ich super spannendes Thema. Ja. Jetzt kommt so meine obligatorisch letzte Frage.
Oh Gott.
Rettet mich. Es hat nichts mit AI zu tun. Nee. Drei Learnings, die du den Zuhörerinnen mitgeben möchtest. Drei Learnings privater oder beruflicher Natur. Du darfst es dir aussuchen.
Also ich würde sagen, mein Lieblingslearning ist, und das ist am Ende des Tages, was ich immer wieder schräg finde, dass Menschen und Unternehmen das nicht tun. Das ist aus den Fehlern von anderen lernen. Das ist irgendwie, ich werde es nie kapieren, warum man das nicht macht. Also nicht, dass ich nicht teilweise auch noch einfach genügend Fehler selbst mache. Ja, also bitte, ich meine, ich habe vor so eine Uni, um das mit den Worten meiner Patenkinder zu sagen, habe ich vor einem Vierteljahrhundert besucht. Ich habe eine lange Liste an Schrott, die ich gebaut habe und Sachen, die ich angezündet habe. Ich habe einfach nur verdammt viel Vorsprung im Kaputtmachen. Aber frühzeitig, es geht mir nicht in mein Hirn hinein, dass ich die Idee habe, dass ich jeden Fehler selber machen muss. Und das ist mir auf menschlicher Ebene schon nicht nachvollziehbar. Das ist mir auf unternehmerischen, organisatorischer Ebene schon nicht nachvollziehbar. Wie man glaubt, dass wenn das bei 180 Leuten und Unternehmen schiefgegangen ist, man das eine Unternehmen jetzt ist, das anders sein soll, weil wir sind geiler? Läuft. Nein. Also das ist so dieses eine Learning, was ich immer sage, so könnten wir mal bitte aus den Fehlern anderer Unternehmen Leute lernen? Und da schließt sich quasi dann ja auch mein berühmter Satz an, Erfolge reproduzieren, nicht Fehler vermeiden. Auch das ist so ein Ding, was die Leute einfach regelmäßig schräg im Kopf haben, was, ich habe keine Ahnung, was das ist. Dass es das Gleiche ist, nein. Aber wie gesagt, da glaube ich, kommt einfach sehr hart die Mathematikerin in mir durch. Und die andere Sache ist, und das sehen wir halt jetzt schon sehr krass, die fachliche Expertise in Tech, Mathe, Naturwissenschaften, insbesondere beim Tech. Was ich den Leuten mitgeben kann und will, und das ist besonders hier für eine weibliche Zielgruppe gedacht, bitte, Ladies, ran an die AI-Welt, und zwar bildungssolide. Ich lehne mich da immer weiter aus dem Fenster und schöne Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber wir haben im deutschsprachigen Raum einfach die schlechtesten CTOs der Welt. Die sind einfach nicht gut. Wenn ich mir angucke, was Chief Innovation und sonstige Officers in den USA, aber selbst in UK und auch selbst in Südamerika schrubben würden, was wir hier tun, das ist peinlich. Und viel hat damit zu tun, dass ein Grundlagenverständnis einfach nicht vorhanden ist. Und ich finde, das ist immer so ein bisschen, das wird momentan eiern wir da teilweise rum, wie so um eine heiligen Kuh und heiligen Gral, um ja niemanden aufs Egochen draufzustreiten, weil wir ja doch so toll sind. Und ich denke so, ja, habt ihr alle die Bildchen gesehen, wo wir techmäßig stehen? Also das ist halt einfach so dieses, das hat so eine extreme Tech-Feindlichkeit bekommen. Ja? Es ist irgendwie schick, nicht auf WhatsApp und Social Media zu sein und Gen AI ist auch doof. Und das sehe ich halt einfach jeden Tag immer stärker, auch in Unternehmen, dass man sich so irgendwie so auf so weiter in so eine Tech-Feindlichkeit flüchtet. Und das ist so ein Fehler, den ich halt immer wieder sehe. Dem falle ich jetzt selber nicht so rein, aber da merkt man halt auch meine Sozialisierung, in einem tech-freundlichen Umfeld quasi groß geworden zu sein. Und das ist halt schon irgendwie echt dämlich, dass du sagst, es liegt an der Sozialisierung, wie gut du jetzt durch die nächsten 20, 30 Jahre durchkommst. Strange. Und ja, das, glaube ich, ist dann so mein dritter Punkt hinten raus, so was ich so gelernt habe, was mich lange echt wahnsinnig gemacht hat, gebe ich ehrlich zu, ich war natürlich früh vor mit dem Thema dran. Und ich habe mich immer gefragt, hätte ich nicht irgendwas Sinnvolleres tun sollen oder sonst irgendwas. Also First Mover ist irgendwie auch nicht immer so der Stein der Weisen. Aber das holt sich irgendwann dranbleiben. Konsistent dranbleiben, sonst irgendwas. Ich könnte heute nicht das tun, würde ich es nicht schon so lange machen. Und das ist halt so dieses Dranbleiben, also frühzeitig dranbleiben und wirklich auch eine bestimmte Expertise in Feldern aufbauen, das macht schon einfach extrem viel Sinn. Und ich finde, da sind wir so ein bisschen, das ist so, auch weil mir das immer wieder, also das ist so eins dieser Learnings, die auch sehr persönlich ist, weil mir das immer wieder vorgeworfen worden ist, wie kannst du dich denn da weiter einwühlen und wieso das noch obendrauf? Und man denkt so, aber es ist doch cool, also ich weiß nicht, also macht doch Spaß. Und dann switcht das Thema auf einmal so und dann wirst du dafür beklatscht und dann redest du mit anderen Kollegen und Freunden darüber und alle erzählen dir die gleiche Story, dass das, was dir vorgeworfen wird, was du falsch machst, am Anfang deiner Lebenszeit oder in den ersten 10 Jahren deiner Karriere auf einmal das wird, wofür du am meisten bezahlt wirst. Also bei mir ist es halt wirklich immer, dass ich gedrillt worden bin, jetzt komm wieder endlich mit einer Lösung und nicht mit dem Problem um die Ecke. Und werde ich dafür bezahlt, dass ich konstant, ja, Moment, wir müssen erstmal noch mehr Fragen stellen, ne? Hat ein bisschen einen Faktor, aber das ist schon so dieses, das ist sehr hart, wirklich zu verallgemeinern, dass das, was teilweise als schlechte Eigenschaften oder schlechte Dinge am Ende des Tages das ist, was deinen Erfolg ausmacht. Ist ein bisschen strange, aber auf persönlicher Ebene gilt das, glaube ich, für mehr Leute, als man immer so denkt.
Spannend. Schöne Learnings. Und war wieder wunderbar, dir zuzuhören, so wie in den Vorgesprächen. Ich habe tatsächlich auch wieder einiges mitgenommen, das Thema, dass halt, sag ich mal, nie die Daten Grund sind für Scheitern, sondern der menschliche Faktor und dass da das Thema Mental Model Mismatch, der, sag ich mal, das Schlagwort ist und dass es diese mentalen Modelle sich über die Zeit dann auch verfestigen und dass es da eher mehr Richtung weg von lösungsorientiert hin zu mehr problemorientiert zu sein, mehr Fragen zu stellen und dass das auch nur funktioniert im Unternehmen, wenn man genügend im Change auch auf Schulung und Bildung zu dem Thema setzt. So, ich habe versucht, das jetzt mal so in einem Bogen zusammenzufassen.
Hast du sehr schön gemacht, Johannes.
Sehr gut, freut mich. Top. Nee, Barbara, danke. Danke für deine Zeit, danke für deine Einblicke, für das Gespräch. Mir hat's super Spaß gemacht. Ich finde dieses Thema extrem spannend und vor allem, wie gesagt, ich bin ja auch über dieses Empathic Business, so Empathie und AI, auf dich auch gestoßen über einen LinkedIn-Post. Ich gesagt habe, das finde ich spannend, da müssen wir quatschen. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Und ich wünsche dir jetzt noch einen guten Start ins neue Jahr.
Danke, danke.
Und ich hoffe, der erste Podcast im Jahr 2025 für dich war gut. Für mich war es. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht irgendwo in München, falls du da sein solltest, bei einem Kunden oder woanders, dann einmal sehen und
das
auch
live
treffen.
Bestimmt demnächst irgendwo auf irgendeinem Theater mal hin.
Sehr gut. Also, Barbara, bis bald und herzlichen Dank.
Tschüss, tschüss.
Das war das Interview mit Barbara Lampl. Infos zu Barbara, Empathic Business sowie dem AI-Kurs, den ich jetzt im Podcast nicht erwähnt habe, aber den Barbara anbietet mit ihrem Team, findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder mit dabei seid und wünsche euch bis dahin alles Gute.